Mein Vorteil ist, Christina, haben Sie den Schicksal verarbeitet oder tun Sie quasi nur so? Das ist das, was ich wirklich oft immer höre, weil sich Menschen nicht vorstellen können, im Rollstuhl zu leben. Und direkt danach kommt auch dieses an den Rollstuhl gefesselt sein, was ich auch blöd finde, weil ich immer sage, dass der Rollstuhl mir ja Freiheit gibt. Weil ohne den Rollstuhl könnte ich ja nicht selbstständig sein und nicht durch die Welt eben rollern. Also gibt der Rollstuhl mir Freiheit und ich bin nicht gefesselt an den.
Leute, was geht? Ich bin so froh, dass es wieder weitergeht hier. Bevor ich mein Intro jetzt richtig starte, möchte ich noch mal ganz kurz betonen, dass auch das heutige Teammember für mich wieder jemand ist, der von Anfang an auf meiner Wunsch- oder Traumliste oder Visionsliste stand oder wie wir sie nennen wollen, die ich mir vor diesem Projekt aufgeschrieben habe. Und als wir gerade das Gespräch beendet haben, habe ich einfach einmal kurz laut in meiner kleinen Putzelküche hier gerade gesagt, so, Lisa, you did this. Das zahlt ein auf das Thema stolz auf sich selber sein, weil wirklich, ich habe mir einfach nochmal vor Augen geführt, wie ich gestartet bin und was für geile Leute heute sich bereit erklären, mit mir ein Podcast-Interview über eine Stunde zu führen. Und über das Thema Stolz werden wir auch in unserem heutigen Talk reden. Wir werden auch das Thema Zufriedenheit sehr intensiv beleuchten und ganz interessant. Da freue ich mich schon drauf und bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Und auch ganz besonders über Resilienz. Und hier kann man so unglaublich viel fürs Leben lernen von dem heutigen Teammember. Wir sprechen außerdem darüber, wie viel wir als Gesellschaft noch zu tun haben, um Menschen mit Behinderungen richtig ins Alltagsleben einzubinden, was No-Gos im Miteinander sind und was tatsächlich respektvoll rüberkommt und ist. Meine Gesprächspartnerin heute ist für mich eine der heftigsten und bewundernswertesten Menschen und Athleten, die wir hier in Deutschland haben und auf die wir auch wirklich stolz sein können, um das Wort nochmal zu benutzen. Christina Vogel teilt nicht nur ihre Geschichte mit uns, sondern auch wundervolle Tipps und Gedanken, die einfach nur super wertvoll für jeden Menschen in jeder Situation sind. Ich hoffe, ihr hört mit genauso viel Freude rein, wie ich Freude empfunden habe, als wir das Ding aufgenommen haben. Danke, Christina, dass du so ein tolles Vorbild bist und natürlich jetzt auch ein Teammember. Wir sind so froh, dich, Powerfrau, in unserem Squad zu wissen. Also, let's go! Oder tust du nur so? Das
genau, wird oder dir ich tue unterstellt. Nur so.
Also das wäre ja eine ziemlich krasse Lebensaufgabe, jeden Tag dann so zu tun, als ob es dir ja gut geht. Das ist ja, was impliziert wird, ne?
Das ist total verrückt, weil es auch, glaube ich, ganz schön anstrengend wäre, so sein ganzes Leben lang irgendeine Schauspielrolle da anzunehmen und so zu tun, als wenn. Ich mach's nicht. Ist auch gut so, weil das wäre echt anstrengend, herausfordernd.
Ja, das würde man nicht schaffen. Und ich habe eine so witzige, was heißt witzige, aber heftige Sache ist mir gerade, it broke down on me quasi, als du gesagt hast, haben Sie Ihr Schicksal verarbeitet? Ich möchte über das Wort Schicksal gleich gerne nochmal sprechen. Aber bevor wir starten, musst du dich natürlich bitte nochmal vorstellen, so wie sich das gehört und bei mir im Podcast, damit die Leute auch wissen, welchen heftigen Gast ich hier an der Angel habe, läuft das immer so, heftig. Ja, sehr heftig, dass ich das Wort wieder an dich übergebe und du wie auf einer FIFA-Karte, ich weiß nicht, ob du mit FIFA was zu tun hast, aber oder auf einer Quartettkarte, dich einmal kurz in so ein paar Stichworten, Punkten, die dir spontan einfallen, vorstellst.
Name Christina Vogel, klar. Alter noch 29 Jahre, bald im 10. November wird sie 30, oh mein Gott.
Ja.
Stehend 1,60 groß, ich glaube, sitzend jetzt um die 1,20, glaube ich, oder so, sitzend. Ich bin verrückt, ich mag Pink und bunte Knallfarben.
Ich bin verrückt.
Ich bin Trainerin, ich bin Trainerin der Bundespolizei, Stadtrat, Mitglied, Keynote-Speakerin und, ach Gott, noch, das passt auf die FIFA-Karte nicht drauf, was ich alles arbeite. Darum kürzt man es ab. Ich mache viel, was auch mit mir zu tun hat. Und ansonsten, was wichtig ist, enjoying her life.
Good one. Als hättest du es vorbereitet. Du machst wirklich viel und ich hoffe, dass wir das im Gespräch gleich nach und nach ein bisschen aufdröseln können, weil es so cool ist und so viel Power auch gibt. Ich würde jetzt aber so gerne, weil du es gleich am Anfang gesagt hast, auf das Wort Schicksal zu sprechen kommen. Ich habe nämlich mir eine Frage aufgeschrieben, von der ich nicht wusste, ob sie vielleicht unangemessen ist zu fragen, aber glaubst du an Schicksal? Und als du jetzt gerade gesagt hast, hast du dein Schicksal verarbeitet, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es zwei so unterschiedliche Bedeutungen eigentlich sind, ne? Weil das eine ist, hast du dein Schicksal verarbeitet, da wird ja impliziert, dass dir was Schlechtes passiert ist. Und wenn ich frage, glaubst du an Schicksal, meine ich eigentlich, so glaubst du daran, dass ein Weg für jemanden vorbestimmt ist, der schon so gehört, irgendwie, wie er sein soll?
Es ist total verrückt, klar, wie man fragt. Für mich kann ich das nicht richtig beantworten. Also irgendwie glaube ich dran, aber irgendwie auch nicht. Viele von den Zuhörern wissen vielleicht, ich hatte ja 2009 schon mal einen Unfall, wo ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe und dann hat 2018, durch den jetzt Querschnittsgelähmt bin und im Rollstuhl sitze. Also impliziert ja quasi eigentlich, dass es schon mein Schicksal war, irgendwann beim Rollstuhl zu landen. Aber 2009, wenn man sagt, Herrgott im Himmel, der hat gesagt, nee, wir machen noch ein paar Jahre Radsport, hätte ja sein können. Aber ich glaube, dass wenn es Schicksal wirklich gibt, wir das ja dann eh nicht verändern können.
Ja.
Und daher sich irgendwie drüber Gedanken zu machen, halt unnötig ist, weil man kann es eh nicht verändern. Aber versuchen einfach, das hier und jetzt irgendwie für uns so angemessen zu gestalten, wie wir glauben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir vielleicht Vergangenes nicht ändern können oder was uns passiert ist, aber daraus ändern können, was daraus passiert. Also das Schicksal selbst in die Hand nehmen, immer so weit sind.
Ja, voll. Ich muss zugeben, als ich die Recherche hier über dich in die Tiefe gestartet habe, wusste ich nicht von deinem Autounfall, wenn man den so nennen darf. Also es war, du saßt auf dem Fahrrad, das war ein Fahrradunfall, aber du wurdest von einem Auto erfasst 2009. Ich wusste davon nicht. Und das hat das für mich alles nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil du ja die 1 Million Weltmeistertitel im Grunde erst danach gewonnen hast. Richtig?
Ja, ich war vorher schon sechsfache Juniorweltmeisterin vor dem Unfall 2009. Und danach, klar, sind es die 11 WM-Titel und die 2 Olympiasiege geworden, ja.
Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal starten damit, wie du zum Radsport gekommen bist? Bevor wir in die Tiefe gehen, muss man ja eigentlich am Anfang ansetzen.
Ja, in der 4. Klasse, das ist eigentlich ganz niedlich, in der 4. Klasse war ich Schülerin, Tänzerin im Schülerfreizeitverein.
So geil.
Und total verrückt daher. Also nicht, dass ich jetzt Standardtanz könnte oder sowas, aber im Popowackeln konnte ich schon immer. Und das lief da quasi auch.
That's the way. Richtig, okay, zu sagen. Okay.
Und zeitgleich habe ich im Radsport angefangen. Und da hang damals so ein Plakat, Etina Hause radeln. Das fand ich irgendwie total cool und habe mich dann angemeldet. Und dachte, ich habe den Film damals nicht gekannt, E.T., 2005, 4. Klasse. Ne? Ich habe den dann, ich glaube, fast 10 Jahre später mit meinem Lebensgefährten Michael nochmal gesehen. Und habe festgestellt, dass es nicht viel mit nach Hause ran zu tun hat, aber ich fand es irgendwie lustig. Und dann haben sich irgendwann die Trainingszeiten überschnitten. Vom Tanzen und vom Radsport. Und ich habe ganz wirklich einfach eine Münze geworfen, weil ich nicht entscheiden konnte, was ich machen möchte. Da wären wir wieder beim Schicksal.
Ich habe es gerade
das gesagt. Schicksal so entschieden, ja, dass die Münze auf die richtige Seite fällt und dann war es am Ende der Radsport. Und für mich war das eigentlich klar, weil ich mir beides total Spaß gemacht hatte. In der 4. Klasse macht man sicherlich auch Dinge, weil die auch Freunde machen und man da irgendwie Spaß mit dran auch hat. Von daher war ich mit der Entscheidung der Münze auch ganz klar. Und ja, ein paar Jahre später, es ist verrückt, was daraus entstanden ist.
Hast du es irgendwann mal bereut, dass du nicht nochmal zum Popowackeln gegangen bist, wie du es gerade gesagt hast?
Naja, also Puppe wackeln konnte man ja im Club bei der WM-Feier quasi auch ganz gut.
Fair,
ne?
Point.
So ist ja nicht. Ja?
Wie geil ist die Antwort.
Aber nein, das passt schon. Also ich denke nicht, dass ich dann irgendwann mal professionelle Tänzerin geworden wäre. Ich hätte dann vermutlich meinen Realschulabschluss gemacht in Sömmerda, wo meine Eltern wohnen. Und hätte dann mit dem Leistungssport nicht mehr viel zu tun gehabt. Von daher bin ich eigentlich schon froh, dass die Münze so gefallen ist, wie sie gefallen ist.
Du hast gerade auch noch gesagt, dass man in der vierten Klasse, also ich finde es schon krass, dass du solche Entscheidungen triffst in der vierten Klasse. Ich glaube, ich habe einfach weitergemacht, bis es irgendwann nicht mehr ging. Dass man sich auch sehr daran orientiert, was die anderen machen. War da eine größere Rad-Community? Weil ich habe auch noch mal so nachgedacht. Ich habe selber Leistungssport gemacht, immer viel mich mit Athleten umgeben, aber ich kenne null Radfahrprofis.
Dann kennst du jetzt die
Erste. Ja, richtig.
Gut, ich sag mal, in der vierten Klasse kann man auch nicht von Radfahrprofis sprechen, weil man macht das halt einfach nur, wenn man Spaß hat. Und in meiner Klasse haben dann drei angefangen, Radsport zu machen aus meiner Klasse. Und das war halt irgendwie cool. Und man hatte halt dann was man irgendwie teilen kann halt auch, gell? Und meiner kleineren Schwester, ich habe drei jüngere Schwestern. Also die älteste meiner jüngeren Schwestern, die hat damit mir begonnen. Und dann kann man ja gewisse Dinge auch erstmal teilen. Und ich glaube, es ist okay so am Anfang, weil, wie gesagt, in der vierten Klasse, außer Turnen, kenne ich da keine Sportart, die da wirklich so früh anfangen muss, so professionell auch zu sein. Und es ist ja auch okay, wenn man Dinge macht, weil sie einem Spaß machen und man da Faszination und Leidenschaft dafür entwickelt. So war das bei mir jedenfalls. Und wenn das kommen soll, dann so nach und nach sich das immer mehr in Richtung Leistungssport auch entwickelt, auch orientiert und das Umfeld auch strukturiert. Aber ich sag mal, in der vierten, fünften Klasse, da kommt noch so viel Stress und so viel Disziplin, die wir im Alltag später im Erwachsenenleben haben müssen. Das müssen wir nicht in der Grundschule.
Nee, sowas auch gar nicht so gemeint, sondern mehr einfach, wo kam der Impuls noch her? Und aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz so ein bisschen den Switch machen. Wie würdest du denn die Radler-Community jetzt im Erwachsenenleben quasi beschreiben? Weil ich finde auch so, jede Sportart hat so einen eigenen Charakterzug. Jeder ist so ein eigener Klüngel ein bisschen. Wie sind die Radler?
Das stimmt ja natürlich quasi. Eine lustige Anekdote, in der Bundespolizeiausbildung, weil ich bin ja auch Bundespolizistin und habe dann die Sportfördergruppe durchlebt. Und ich hatte in meiner Klasse immer eine Judoka. Mhm. Und Judokas sind ja total Kontaktsportler, also die kennen ja sehr nah beieinander zu sein halt eben. Und ich weiß noch, dass sie einfach immer einen Schritt zu eng an mir gelaufen ist.
Ah.
Also immer einen Schritt zu nah, so was
sehr
du als Komfortzone
nachvollziehen, ja.
Ne, empfinden würdest, war sie immer einfach einen Schritt zu nah, wo ich immer sagte, denk dran, die war da gar nicht böse, die wusste, sag Bescheid, wenn das so ist, wo ich immer sagte, denk dran, bitte einen Schritt, gib mir irgendwie Raum, so einen Schritt mehr. Das war dann irgendwie so der Running Gag. Also das stimmt, jede Disziplin, aber die Radsportler, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht, irgendwie es ist schwierig, sich selber irgendwie so zu sagen, was so die
der,
verrückten Dinge
der Vibe
sind.
Ist. Also so verrückt muss es ja gar nicht sein. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, bei den Hockeyspielern ist es schon so, ich komme aus der Hockeyfamilie, so man bleibt schon sehr eng zusammen und lässt nicht unbedingt Leute, die nicht auch spielen, mit in die Gruppe irgendwie. Und ja, bleibt irgendwie sehr unter sich. Und so das würde ich sagen. Und man trinkt immer viel.
Ja, das geht auch dazu. Aber ich glaube, das können alle Sportler gut, wenn es drauf ankommt. Ne? Also gut, ich glaube, wenn man es vielleicht breiter fasst und nicht nur die Bahnradsport-Community, sondern die Radsport-Community im Allgemeinen, sind wir, glaube ich, relativ offen, weil irgendwie es schön ist, die Faszination am Radsport zu teilen. Weil die hat einfach auch so viel. Die hat Geschwindigkeit und Kurvendruck, die hat Gravelbike und Natur, ne? Die hat das Downhill-Fahren, die hat auch einfach das ganz normale, ich gehe und mache ein bisschen Hiking, ich gehe und genieße die Natur und versuche neue Plätze irgendwie rauszufinden und wir teilen da ganz, ganz sehr viel auch auf alle Fälle. Aber ich denke auch, dass die Faszination im Winter bei Schnee und Regen da rausgehen zu müssen und da genießen, Fahrrad zu fahren, das ist, glaube ich, auch das. Weiß ich nicht, ob jede Sportart das freiwillig machen würde.
Ja, wahrscheinlich nicht jede. Du hast gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass du Beamtin der Bundespolizei auch bist. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen auf deinen Alltag so eingehen. Und ich habe auf deiner Homepage ein ganz interessantes Zitat rausgepickt. Und zwar hast du da betont, wie dankbar du für diesen Arbeitgeber bist, weil er dich nämlich während deiner aktiven Laufbahn sehr unterstützt hat und dir viel Freiraum gegeben hat, um dein Training wahrnehmen zu können und die Disziplin und die Professionalität an den Tag zu legen, die eben benötigt wird. Und das jetzt auch immer noch tut, um dich zu finden. Das fand ich so schön.
Ja, die Spitzensportfördergruppe der Bundespolizei kennt vielleicht viele auch sowas wie die Bundeswehr oder viele Landespolizeien haben mittlerweile auch so ein System. Wir machen die Ausbildung als Polizeivollzugsbeamte gestreckter. Normalerweise geht es im Bund 2,5 Jahre komplett. Das kann man als Leistungssport natürlich nicht leisten, so viel zu studieren und zu machen und dann nebenbei auch Höchstleistungen zu absolvieren. Deswegen machen wir sie auf 4 Jahre mit Freistellungsanteil und mit Ausbildungsanteil. Und wenn man fertig ist nach den 4 Jahren, ist man eine voll ausgebildete Polizeivollzugsbeamte und ist dann in der 100%igen Beauftragung des Sports. Das heißt, wenn ich nach den 4 Jahren Schulbankdrücken fertig bin, bin ich mal Polizeimeisterin, mache dann im Jahr ein einmonatiges Praktikum, wo ich wirklich an die Dienststellen gehe und wirklich arbeite. Und der Rest der 11 Monate mache ich ja meinen Sport. Also ich bin beauftragt, meinen Sport zu machen. Mein Sport ist mein Dienst. Mit natürlich ein paar Auflagen, dass man immer auch die Bundespolizei repräsentieren muss, ab und zu mal ein E-Learning machen muss, dass man auch in den Gesetzesänderungen auch dabei ist, dass man, wenn man dann wieder raus auf die Straße geht, nicht wie ein Friseur rumläuft. Das ist umgangssprachlich. Also, dass man halt weiß, was man da tut, weil man, wie gesagt, immer auch in Grundrechte teilweise auch eingreifen muss. Man muss wissen, dass das alles rechtlich sauber ist, was da ist, dass man halt immer auch fit bleibt. Aber unter Bezahlung der vollen Bezüge, weil mein Dienst ist mein Sport, mit Krankenversicherung, Rentenversicherung, alles, was mit dazugehört, was natürlich schon was sehr, sehr Leckeres ist. Also, wie sagt meine Schwiegermutter immer, die Jacke eines Beamten ist nicht besonders lang, aber im Winter doch sehr warm. So, und das fand ich immer sehr gut. Meine Schwiegermutter ist Steuerberaterin, vielleicht kommt das daher.
Mir persönlich hat der Vergleich mit Essen, du hast gesagt, ist sehr lecker, ich bin ein Snacker, das hat mir noch besser gefallen. Ja.
Und von daher ist es halt echt cool, so ein System zu machen, einfach halt, wenn man weiß, man kann seinen Sport wirklich maximal professionell ausüben, all dem, was dann für notwendig ist, weil Leistungssport auf dem Niveau, wenn man Olympische Spiele fahren möchte, ist ein Fulltime-Job. Also man trainiert viele, viele Stunden am Tag. Dazu gehört quasi auch noch Physiotherapie, Besprechung mit dem Trainer über Trainingspläne. Bei uns ist es Taktik schauen, Planung, wie die Saison weitergehen soll. Also das ist viel als nur auf dem Fahrrad sitzen, viel mehr als nur auf dem Fahrrad sitzen. Und von daher kann man das auf dem Niveau nicht betreiben, wenn man Vollzeit arbeiten muss. Und für mich war halt cool, nach meinem Unfall, es war ja ein Dienstunfall, war ich ja am 26.06.2018 bei meinem Training gestürzt bin und deswegen querschnittsgelähmt bin, war es ein Dienstunfall. Viele kennen es vielleicht als BG-Unfall, so ähnlich kann man das Berufsgenossenschaft. Wenn man bei der Arbeit eben verunglückt, das ist so ein bisschen wie Berufsgenossenschaft, aber halt eben ein Dienstunfall und keine BG, weil ich ja Polizist bin. Und von daher ist es halt schon echt cool, weil ich denke, wenn man sich privat versichert oder krankenversichert, dann denkt man an vieles, aber halt eben nicht an Querschnittsgelähmtheit und an Rollstuhlversorgung und was damit auch mit dazu gehört. Das heißt, ich bin schon ganz gut krankenversichert, wenngleich ich natürlich auch um viele Dinge kämpfen muss, weil bei dem Dienstunfall ist alles nicht ganz so geklärt wie bei der BG. Aber ich sag mal, ich kann nicht meckern, denn mein Bundespolizeipräsident Dieter Roman, der hat mir relativ offen gelassen, was ich in der Behörde mal machen möchte. Ich muss natürlich für mein Geld irgendwas tun. Ja. Klar. Ne? Und ich habe dann wirklich lange meine Reha machen dürfen und mich finden dürfen, was mir Spaß macht und was nicht. Natürlich hätte ich mir nicht wünschen können, ich will jetzt irgendwie Streife laufen oder will irgendwie GSG 9 Mitglied werden. Also natürlich schon in den Möglichkeiten, die ich einfach auch habe und vorfinde, aber die Bundespolizei hat mich unterstützt, einfach auch meinen Weg in die Polizei wieder zurückzufinden und hat es eben auch. Und von daher war ich aber mit dem Leistungssport nicht wirklich fertig. Bin ja auch für den ZDF, ich kommentiere ja auch. Ich arbeite immer noch im Radsportverband in Kommission und mache da immer noch was. Aber ich fand irgendwie cool, Feedback zu geben. Es gibt so viele Dinge, die ich mir habe einfach selber arbeiten müssen und selber auch lernen müssen. Und ich denke und ich hoffe, dass die Athleten, die ich hier betreuen darf, das irgendwie abkürzen können. Dass ich das, was ich halt selber lange irgendwie für mich rausfinden haben müssen, denen früher mitgeben kann. Und ob das nun hilft, dass sie schneller erfolgreicher werden, I don't know. Aber ich kann sie ja so unterstützen. Und drum macht's mir Spaß. Ich finde mich da gerade, bin gerade dran, die Trainer-A-Lizenz zu machen. Ich hoffe, dass ich sie im November abschließen und dass jetzt die Prüfung bestehen werden können, hoffentlich. Und dann hoffe ich, dass ich 2021 dann das Trainerstudium beginnen kann, das Trainerdiplomstudium in Köln. Dann.
Aufregend. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen in die Alltagstiefe gehen quasi, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, meintest du schon, ja, und dann fahre ich dahin und dann fahre ich wieder zurück und es wird der Befehl. Und ich war so, okay, krass.
Ja, die Bundespolizei-Ausbildung, die geht vom September bis Februar ungefähr. Und da sind die ganzen Athleten natürlich hier in Stützpunkt in Kienbaum, das in der Nähe von Berlin, im Speckgürtel von Berlin ist. Da gibt es, ich glaube, der größte Bundesstützpunkt in Deutschland überhaupt. Und die Wintersportschule ist in Bad Endorf, das ist in der Nähe von Rosenheim. Das sind die Wintersportler der Bundespolizei. Und während die hier sind, müssen die natürlich von mir betreut werden. Also die haben weiterhin ihre Heimtrainer und ihre Bundestrainer. Und ich gucke, dass die ganzen Pläne zusammenpassen, dass es eben auch Quantität und Qualität auch passt und versuche natürlich ein bisschen Empfehlungen auch zu geben. Aber es ist nicht so, dass ich für alle komplett Trainingspläne alleine schreibe, weil die Heimtrainer kennen die halt besser und die wissen auch, wie die Jahresziele halt einfach auch, ne? Die haben ja einen Plan und wenn man einen Plan hat, man einen Plan, klar. Und wenn jemand anderes kommt und sie so zu viel Salz in die Suppe, ne? Zu viel Küche von der mit dem Brei, dann passt es nicht. Also ich gucke schon, dass die Handschrift da irgendwie reingeht, aber dass einfach die Athleten im Prinzip gut betreut sind. Und heute ist zum Beispiel so, wir nehmen jetzt diesen schönen Podcast auf, dann fahre ich direkt nach Frankfurt-Oder, da ist gerade die Bahnrad-Nationalmannschaft, da habe ich gerade einen Athleten, dann wollte ich ein bisschen gucken und mit dem Bundestrainer ein paar Dinge absprechen, weil er dann jetzt bald einen Wettkampf fahren soll, wie das passt und nicht passt, in die Ausbildung aber rein, dass er nicht vergisst, dass die auch Ausbildung haben, dass es nicht auch ein großer Punkt ist. Und gucke natürlich auch allgemeine Stimmung, dass ich die Dinge auch einordnen kann. Und nehme ihn damit zurück. Er geht dann wieder in die Schule. Dann habe ich nochmal Dienstberatung nachher noch. Dann geht es heute Abend nochmal ins Krafttraining. Da haben die anderen Athleten haben noch Krafttraining. Nebenbei muss ich noch die Planung für die nächste Woche fertig machen auch, dass alles so passt. Und dann kommt drüber hinaus ja aber noch Daily Business, wie heute den Podcast oder ich muss mich auf Stadtratssitzung vorbereiten oder Keynote-Speeches sind, diverse Interviews, manchmal auch so ein Fernsehauftritt nebenbei. Freitag fahre ich nochmal schnell und mache einen Voice-Over, also eine Tonaufnahme für einen Werbespot, den ich gedreht habe, für Olay, also für eine Beauty-Kampagne. Nice. Kommt im November, kommt dann der TV-Spot
raus. Oh, du freust dich sehr darüber, ich sehe das schon.
Ich freue mich total drauf, ja.
Cool.
Ja. Da muss man vertont werden. Also die Winterzeit ist, ich darf die Stunden nicht zählen, wie viel ich tatsächlich arbeite.
Ja, glaube ich dir. Christina, eine Frage, die mir jetzt schon zweimal in einem Satz, also während du einen Satz gesagt hast, im Hinterkopf aufkam. Machst du noch Sport im Moment?
Momentan ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wer hätte es gedacht, im alltäglichen Berufsleben Sport zu machen, ist irgendwie schwierig. Wer hätte es gedacht? Ich mache Sport, so wie mir die Nase irgendwie steht. Okay. Also im Sommer natürlich viel, viel mehr. Da habe ich mehr Zeit als jetzt. Aber ich gehe in Kraftraum regelmäßig. Ich habe einen super lieben Personal Trainer, der immer Übungen raussucht, die mir Spaß machen, klar, aber auch mir im Alltag ganz viel helfen auch. Ich fahre Handbike und ansonsten mache ich, was mir irgendwie Spaß macht und was ich erleben kann. Ich fahre jetzt ganz frisch segeln.
Stimmt, das habe ich gesehen in Hamburg. Meine in Hamburg, Heimat.
Genau.
Auf der Alster. Ja, cool. Ah.
Aber da habe ich eine Schirmerschaft für eine inklusive Segelregatta übernommen. Also, oder anders, die größte Frauen-Segelregatta der Welt in Hamburg, der Helga Cup. Und dieses Jahr war da halt auch mit einer inklusiven Klasse. Rollstuhlfahrer, also Behinderte und Nichtbehinderte, die zusammensegeln konnten. Dann war ich letztens auch mal reiten mit Ingrid Klimko, das war auch ganz cool. Bogenschießen habe ich auch ab und zu mal gemacht. Also ich probiere mich einfach gerne aus und ich würde einfach gerne wissen, warum denn andere so fasziniert über ihre, also über ihre Sportart sind. Das würde ich gerne verstehen.
Aber als Leistungssportler, glaube ich, kommt man da auch dann irgendwie schnell rein, oder? Weil es ist ja ganz oft so der kleine, keine Ahnung, beim Bogenschießen so, wenn du halt das Bullseye, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, ob das so heißt, aber so, weißt du, wenn du die Mitte triffst oder wenn du beim Segeln halt den geilen Turn hinkriegst, oder? Dann
ja,
blüht da einem das Sportlerherz doch auf.
Natürlich, da kommt das immer durch. Also ich werde auch oft gefragt, ob ich nicht oder warum und wann ich eigentlich Leistungssport zurückgehe als Aktive. Und ich bin ehrlich, das bin ich nicht. So 18 Jahre Leistungssport, das macht auch mental ganz viel mit einem. Aber natürlich, klar, wenn ich am Bogenschießplatz stehe und da schieße, dann ärgert man sich schon, wenn es nicht immer in die goldene Mitte geht. Ne? Also,
auch wenn es nur Spaß ist.
Bin ich halt dabei.
Ja, dann bin ich halt dabei. Ja, geil. Voll. Glaube ich dir aufs Wort. Oh Mann. Einmal Sportler, immer Sportler. Ne? So
ja,
ist es halt.
Ja, das ist die DNA. Ne?
Aber es ist wirklich so. Und jetzt hast du gerade gesagt, 18 Jahre Leistungssport macht mental ganz viel mit einem. Und ich unterschreibe das sofort. Und trotzdem, da kann ich jetzt natürlich nur von mir persönlich sprechen, aber habe ich immer wieder, vor allem jetzt auch während Corona, wo Corona meinen Job völlig über den Haufen geworfen hat. Ne? Ich saß da auf einmal ohne Engagements. Ich bin tatsächlich umgezogen, weil das alles nicht mehr hingehauen hat. So, es ist alles passiert. Und dann saß ich da und habe mich echt ganz oft gefragt, so, was muss eigentlich passieren, damit man zufrieden ist? Was muss eigentlich passieren, damit man nicht nur so zu sich selber sagt, so ja, ich bin dankbar, sondern das auch wirklich so fühlt? Und wenn ich jetzt dich angucke und du hast, ich wirklich, es sind so viele Titel, kennst du es, wenn du so einen Wikipedia-Artikel liest und irgendwann so alles durcheinander bringst, ja, schon wieder gewonnen. Keine Ahnung, du hast 11 Weltmeistertitel, bist, glaube ich, 6-mal Europameisterin, 2-mal Olympiagold, 1-mal Bronze, bestimmt habe ich was vergessen. Wie gehst du mit dem Thema Dankbarkeit um? Weil es ist ja so, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Sachen, die man machen kann in seinem Leben. Und Dankbarkeit ist so für mich eigentlich der Kern. Weil nur wenn du glücklich bist und in dir ruhst, das gehört ja so dazu, kannst du wirklich genießen und so wie du gerade gesagt hast oder vorhin am Anfang so das Beste aus der Situation machen, in der man sich gerade befindet. Das Schicksal selber in die Hand nehmen.
Das ist eine wahnsinnig gute und total philosophische Frage.
Ein bisschen philosophisch, aber Mindset. Aber Mindset ist auch ein bisschen philosophisch. Ja. Und ich würde so gerne unseren Zuhörerinnen, Hörern was an die Hand geben, was auch ein bisschen ins Herz geht.
Es klingt natürlich verrückt, aber ich hatte ja, wie gesagt, 2018 einen Unfall, aufgrund dessen ich querschnittsgelähmt bin und im Rollstuhl sitze und eigentlich das Leben, wie ich es kannte, nicht mehr so fortführen könnte. Also klar, ich war Leistungssportler im Radsport, da braucht man bekannterweise Beinfunktion, war auf dem Weg, mich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Damals war das noch so.
Start.
Und war ja eigentlich auf dem Hoch meiner Karriere und hab aber trotzdem das nicht so gesehen. Denn ich bin jedes Mal von der Weltmeisterschaft nach Hause gefahren und habe immer gesagt, das war das letzte Mal, ich werde nie wieder Weltmeister. Und ich habe keine Zeit gehabt, irgendwie dankbar und stolz auf mich zu sein, weil ich mich so getrieben habe gefühlt, immer zu müssen. Und wenn dann das Team dir nicht mehr so richtig gratuliert, weil mal wieder Gold und es ist ja eigentlich ganz klar. Also wenn man von dir irgendwann Gold als Minimalziel voraussetzt, ob das die Presse ist, das Team ist, du selber bist irgendwie, dann wirst du viel von zu Hause weg, das irgendwie auch gerne Familie und Co. eben auch mitgeben möchtest. Ne? Also für mich war immer, ich muss. Und ich habe vergessen, zwischenzeitlich, warum ich das gemacht habe. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich den Unfall hatte, weil ich jetzt wieder realisieren konnte, dass das die geilste Zeit in meinem Leben war. Ich das Privileg hatte, vor allem auch durch die Bundeswehr, klar, aber ich hatte das Privileg, das zu machen, was ich geliebt habe, wovon ich scheinbar auch ganz talentiert gewesen war.
War okay.
War gut, aber ich hab was gemacht, was ich wirklich geliebt habe und da fast den Zonen eigentlich tatsächlich gespürt habe, wenn ich es auch nicht so bei mir drin hatte. Und das hat mir den Unfall einfach auch beigebracht, dass es einfach wichtig ist, sich rückblickend auch Zeiten einzuarbeiten, zu geben, einfach auch durchzuatmen, zu reflektieren und einfach scheiße nochmal sich erlauben, stolz zu sein. Und das war ich nicht. Also ich habe mir keine Zeit gegeben, stolz zu sein. Für mich war es WM-Titel, klar, gut, weiter geht's. So. Und das ist total bekloppt und darum sage ich halt auch, dass Leistungssport über die Zeit auch was macht. Und wenn man eine Radrennbahn betritt und weiß, dass dich da gerade hunderte von Menschen angucken und voraussetzen, dass du heute Gold holst und dass die wissen, dass sie dich besiegen müssen, um Gold zu holen, dann ist das halt einfach auch schon was. Ne? Also ich glaube, das kann man vielleicht irgendwie da so nachvollziehen.
Und wenn du jetzt so sagst, du gehst in das Rennen als der ultimative Favorit irgendwann, jedes Mal. Das war persönlich irgendwie, also nicht, dass ich in jedes Hockeyspiel gegangen bin als der ultimative Favorit, ganz im Gegenteil, aber einfach beobachtet zu werden, hat mit mir was gemacht. Das hat Druck in mir ausgeübt und ganz oft konnte ich dann nicht so performen wie im Training zum Beispiel. Und nochmal als Goldmedaillenfavorit jedes Mal wieder reinzugehen, ist nochmal ein ganz anderes Ding für mich, woraus ich folgere, dass du ein mentales Biest sein musst, Christina. Würdest du sagen, dass es einfach so lief oder dass es einfach so gekommen ist zu dir? Oder würdest du sagen, dass du dir das erarbeitet hast? Und wenn ja, wie? What's the trick?
Teils heißt ja so neumodern Resilienz.
Mhm, ich liebe das Wort.
Ich glaube, man hat einen Teil hat man irgendwie in DNA und ich glaube, einen Teil erarbeitet man sich. Also es ist ja nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und gesagt habe, ja klar, irgendwann Rollstuhl, ich mache das auf alle Fälle. Man wächst in seine Aufgaben ganz einfach und ist ja bei vielen Dingen, dass irgendeine Herausforderung im Leben kommt und man nicht gedacht hätte, dass man es schaffen kann, dann sich dem aber stellt und zack, man macht das. Und rückblickend ist es dann quasi gar nicht mehr so die Herausforderung gewesen halt. Und das ist ja quasi auch so nach und nach. Und ich habe, glaube ich, immer viele gute Menschen in meinem Leben gehabt, die mir dann hier und da immer mal so kluge Sätze irgendwie reingehauen haben, die für mich so irgendwie wichtig waren. Ich weiß noch, so ein Beispiel ist vielleicht, 2007 war ich bei der Weltmeisterschaft in Aguascalientes in Mexiko. Ei. 2000 Meter. Mexiko. Ja, es ist 2000 Meter Höhe, eine offene Betonbahn war das damals noch. Und Sommer, das heißt Regenzeit da drüben in Mexiko. Und Regenzeit da drüben heißt, da kommt mittags, kommt immer eine Stunde Regen runter, was hier ungefähr wie Orkan ist. Wahnsinn, ich habe noch nie mal so viel Regen gesehen. Und danach trocknet es ab und es ist vorbei. Das heißt aber über die Mittagszeit, wenn dann irgendwie Training war, also Wettkampf war, was lange rauszögern, gucken, warm fahren, machen wir jetzt weiter oder eine halbe Stunde weiter. Ne? Und irgendwann sagte der Bundestrainer, der Junioren damals zu mir, Christina, hier muss jeder heute damit klarkommen und wer am besten damit klarkommt, wird Weltmeister. Und das ist halt so, ich dachte, geiler Satz. Und das ist so, sag so Sätze, die mir irgendwann mal so kluge Menschen irgendwie gesagt haben, die ich mir für mich einfach total verinnerlicht habe, weil es ist ein total kluger Satz, weil der total stimmt auch. Und für mich war halt klar, so ist es halt. Und so nehme ich das irgendwie mit allen Dingen, die einfach waren. Sicherlich finde ich im Bahnradsport ist Kopf und Beine so 50-50. Mhm. Und wenn man dann da sitzt und weiß am Start, man kann nicht mehr, der Puls ist ganz hoch und Laktat geht in die fünfstellige Bereiche schon rein, weil man einfach nicht mehr kann. Ich aber immer sagte, wir müssen alle da durch, ich komme hier am besten durch und dann läuft das. Also deswegen sage ich ja, einen Teil kriegt man mit und Teile arbeitet man sich über das Leben einfach halt auch.
Ja, war geil. Das war wirklich ein Satz, den du dir manchmal gesagt hast vom Start.
Ja.
Das ist geil. Und das kann man auch schön auf andere Sachen, auf jede andere Sache eigentlich übertragen, ne? Auf, keine Ahnung, Vorträge im Job oder unangenehme Aufgaben im Job, auf die man keinen Bock hat oder so. Seltenst muss man da alleine durch. Wahnsinn. Und ich möchte noch ein bisschen vorspulen, dann nach 2009. Du hattest 2009 war der Unfall. Du lagst tatsächlich im Koma, deine Brustwirbelsäule war gebrochen, dein Gesicht war zerschnitten, dein Kiefer war gebrochen. Also es war ein unglaublicher Unfall. Und du hast in einem anderen Interview gesagt, es war für dich sofort klar, du willst wieder zurück. Das ist ja auch erstmal ein Mindset, das man hinkriegen muss. So, egal, wie es sich gerade anfühlt, I'm going to be back. Was war da ein Satz oder ein Gedanke, den du immer wieder gehabt hast, vielleicht, der die Resilienz rausholte?
Wenn ich die Resilienz rausholte. Ich war 2009 ja nicht fertig mit Sport. Also ich war da gerade frisch gebackene sechsfache Norwegmeisterin, wollte jetzt so eine Elite. Und wenn man halt aus den Junioren kommt, dann denkt man, so, jetzt Elite, da reiße ich mal richtig der Arsch auf. Bis man feststellt, das ist die mir ganz anders.
Die sind ja auch ganz gut.
Ja. Also ich war nicht fertig. Ich habe dann so langsam angefangen von vielleicht mal von einer Teilnahme bei Olympischen Spielen zu träumen irgendwie. Und ich wollte nicht, nur weil jemand irgendwie eine Situation falsch einschätzt, mir die Vorfahrt nimmt, dass der quasi meine Träume irgendwie verhindert. Da hatte er aber keinen Bock drauf. Ja. Und damals hatte ich ja die Wahl noch, wieder Fahrrad fahren zu können. Es lag halt nur an mir, wie schnell ich wieder Fahrrad werde fahren können. Und von daher habe ich halt eigentlich so direkt nach dem Aufwachen auf dem Koma gefragt, wann ich ein neues Fahrrad haben werde können. Und es war auch so, 8 Monate nachdem
Unfall passiert ist. Und du hast gefragt, ob deine Steuererklärung okay ist. Was ist da los?
Die Beamte halt, ne? Also ich hatte halt, als ich aufgewacht bin, konnte ich halt drei Fragen gestellt. Ich musste die damals auf Papier schreiben, weil ich ja beatmet war. Und habe dann gefragt, in welchem Krankenhaus liege ich. Das war warum auch wichtig. Ich habe nach meiner Steuererklärung gefragt, ob die schon gemacht ist. Beamtin durch und durch, ne? Und ich habe nach meinem neuen Fahrrad gefragt. Das waren so die ersten 3 Fragen. Aufwachen nach 2 Tagen Koma, die ich wissen wollte. Ich glaube, mein Lebensgefährte Michael, der dachte bestimmt, ich habe eine Macke.
Dann waren alle kurz so, okay, irgendwas ist auch im Kopf.
Ja, bestimmt.
Steuerberaterin. Ja, gut. Alright. Also du warst noch nicht fertig. Und gerade hast du nochmal dann auch gesagt, da hattest du noch die Chance. Du hast das ich habe vor allem das Podcast-Interview Halbe Kartoffel gehört. Kann ich sehr empfehlen. Cooler Podcast und du redest auch so cool offen und persönlich. Du hast gesagt, du hattest schon, bevor der Unfall 2018 passiert ist, vorher irgendwie das Gefühl gehabt, du kannst das Ende deiner Karriere schon sehen. Natürlich hattest du es offensichtlich nicht dir so vorgestellt, aber du hattest schon mal mit dem Gedanken gespielt. Was hattest du denn da so im Kopf?
Ja, natürlich. Also ich war ja 2018, 28 und unsere Sportart ist eine Maximalkraftständigkeitssportart. Das kann man ja nicht bis ein Ende machen. Ja. So Ausdauersportarten gehen ganz, ganz lange. Aber vor allem als Frau in so einer Disziplin, das geht nicht so lange. Von daher war klar, dass so mit 30 plus minus so langsam das Karriereende so einläutet. Ja. Und sag mit dem ganzen Druck und Verzicht und trotzdem irgendwie unbesiegbar sein, also gefürchtet sein und trotzdem aufhören wollen. Also ich wollte nie aufhören und dann diejenige sein, wo man denkt, ja gut, Christina jetzt dran, ein bisschen anstrengend, aber es passt schon. Ich wollte immer sein so, oh, jetzt geht Christina, verdammt. Also auf dem Punkt wollte ich immer aufhören. Und von daher war klar, dass so Olympische Spiele 2020, 1-2 Jahre und dann wäre so mein Karriereende, denke ich, hätte ich dann mich mit anfreunden können mit 30, so 30, 32, den Dreh hätte ich gerne die Karriere beendet. So kam es natürlich ein paar Jahre eher, als ich das dachte. Dachte für mich geplant habe, das ist mit Plänen halt manchmal. Aber von daher war ich halt damals, als ich wusste das schon, als ich da mich der Notarzt weggefahren hat, ich wusste, ich werde nicht mehr laufen können. Für mich war das von vornherein klar. Und ich wusste auch, dass der Unfall so umfangreich und so intensiv ist, die Verletzungen daraus, die resultiert haben, dass ich die Kraft, die ich damals 2009 hatte, nicht nochmal werde aufwenden können. Also ich wusste, dass mit mir sowas Schlimmes passiert ist, dass ich diese Kraft einfach, da wieder zurückzukommen, nicht nochmal haben werde können. Und habe natürlich recht behalten.
Christina, Was sind in unserer heutigen Gesellschaft Sachen, die, oder Sachen, Vorurteile, schlechtes Verhalten, Unwissen, schlechte Information, schlechte Bildung, die jetzt deine neue Situation betreffen? Du hast es gerade schon gesagt, du musstest alles umstellen, du musstest neu lernen, du musstest das Mindset auch ändern. Was fällt dir jetzt auf in deinem Alltag, wo die Gesellschaft einfach noch nicht gut genug ist?
Ich, wenn wir bei Resilienz und noch ein Modewort sind, ist es Diversity und Inclusion, was zwar von vielen gewollt ist, aber nicht gelebt wird so richtig. Und ich merke das ja selber, dass wie mit mir umgegangen wird, dass viele tatsächlich Angst haben, was falsch zu machen und deswegen entweder es gar nicht machen oder überschwänglich machen, weil sie halt wirklich helfen wollen. Von wegen Menschen, die sagen, komm, ich schieb's jetzt einfach mal, mich dann übers Kopfstoffpflaster schieben, was dann teilweise gefährlich ist auch. Ein Kind, das in ihrem Leben, ich habe da letztens so ein 3-4-jähriges Kind ungefähr, die hat in ihrem Leben sicherlich noch nie einen Rollstuhl fahren gesehen und die ist eigentlich fast vor Angst auf die andere Straßenseite gesprungen, weil sie nicht so richtig wusste, was sie mit mir machen soll, muss, was ich da irgendwie auch bin. Ist ja niedlich, Kinder sind halt auch einfach ehrlich, aber was ich damit sage, ist, dass Fußgänger, also Menschen wie du, ja nicht so richtig wissen, was sie mit mir anfangen sollen, wenn sie gar keine Möglichkeit haben, mit mir aufzuwachsen, mich kennenzulernen, zu wissen, was denn meine Beweggründe sind und Dinge sind, die mich stören und Dinge sind, die mich tatsächlich wirklich behindern. Und es liegt aber auch daran, dass halt vor allem auch Deutschland und die Welt nicht so barrierefrei ist, wie sie vielleicht müsste, sollte und man sich auch mit so einer EU-Konvention, Behindertenkonvention irgendwie auch wünscht. Ich sehe es auch ganz oft, so ich Behindertenparkplätze sind immer so das beste Beispiel für mich. Menschen wissen, dass sie falsch parken, parken nicht im Halteverbot, sondern lieber auf dem Behindertenparkplatz. Also man weiß, man parkt falsch, parkt aber nicht im Halteverbot, sondern lieber auf dem Behindertenparkplatz. Und dann immer nur, ja, ich bin ja gleich weg. Dass ich dann keine Möglichkeit habe, auszusteigen, weil ich halt einfach auch mehr Platz brauche, um meinen Rollstuhl auszuladen, nimmt mir quasi die Teilhabe an der Gesellschaft, weil ich nicht aussteigen kann. Einfach nur, ich kann nicht aussteigen im Straßenverkehr. Und ich hab nachgedacht. Das ist ja, genau, nicht nach. Es ist halt zum Beispiel, ich hoffe, dass Menschen nicht wissen, warum die so breit sind und warum die immer so weit nah an der Tür sind auch, um halt die Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Dass sie deswegen halt viele, viele auch wie mir gar nicht die Möglichkeit haben, da irgendwo teilzunehmen, teilzuhaben, da irgendwie auch da mit in dem dabei zu sein. Menschen wie du mich nie kennenlernen. Also ich mache, was ich damit meine, so long story kurz. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, an der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft teilzunehmen. Und dadurch können Menschen wie du nicht wissen, wie es quasi ist, mit behinderten Menschen umzugehen. Ja. Es ist so leider so ein, leider so ein Karussell. Es ist wie Behindertenwerkstatt. Die sind immer am Arsch der Welt, ne, dass die ja nicht Menschen, irgendwie andere Menschen irgendwie stören. Ganz weit weg, so, ne, wenn ich dann irgendwie anfange mit Denkmalschutz und Sehenswürdigkeiten. Ganz großes Streitthema. Denkmalschutz und Barrierefreiheit. Das ist, ganz schlimm, tatsächlich auch überall. Ich verstehe viel, aber ich bilde mir auch einfach, dass Sehenswürdigkeiten für jedermann zugänglich sein müssen. Das ist für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollator oder Mütter mit Kinderwagen, ne? Also Kleinigkeiten einfach. Und das ist es halt. Und deswegen sage ich halt jedem, Fragen ist okay. Wenn man mich fragt, kann ich ihnen helfen, kann ich sie schieben oder kann ich ihnen da irgendwie, ist es okay, es ist ja nicht schlimm. Ich freue mich ja, wenn Menschen aufmerksam sind und mir irgendwie helfen wollen. Vielleicht brauche ich es auch manchmal. Ja. Aber die Antwort, die ich dann gebe, muss einfach respektiert sein. Wenn ich sage, ja, gerne oder nein, dann ist es eben auch ein Nein.
Ja, krass. Es stimmt. Also Fragen einfach offen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute das Gefühl haben, schon irgendwo zu nahe zu treten, sobald sie fragen.
Ist es leicht, aber ist es ja nicht immer. Also man tritt halt zu nah. Letztens war ich einkaufen und habe da so einen behinderten Einkaufswagenkorb, den es auch nicht überall gibt. Den spannt man sich quasi vor einen Rollstuhl und kann dann halt selbstständig Einkauf machen. Ansonsten habe ich halt so ein kleines Körbchen auf dem Schoß und da passt halt kein Wocheneinkauf rein. Und dann habe ich für mich so in Ruhe ausgeladen und meinte eine Frau, dass gerade Corona-Lockdown-Zeit das für mich machen zu müssen. Und ich dachte, nein, ich kann das alleine. Also ich schiebe ja niemanden im Berufsschul auch nicht durch die ganze Gegend so. Ne? Also wie gesagt, hätte man gefragt, hätte ich gesagt, ja gerne oder nee, es passt schon. Aber einfach dann übergriffig zu werden, zu sagen, ich mache das für sie, da geht das leichter. Das geht nicht. Und das macht man halt auch nicht mit anderen Menschen einfach so.
Ja, voll interessant. Und sie denkt halt, sie tut was Gutes, ohne herauszufinden, ob das auch für den anderen Menschen den gleichen Effekt hat.
Genau, ich sag halt immer so dieses Bürostuhl schieben.
Ja.
Ne? Also ich schiebe ja Menschen auch nicht mit dem Bürostuhl durch die Kanzlei oder durch das Büro. Nur weil sie halt auf einem Gerät sitzen, was irgendwie Räder hat. Und darum schiebt man mich ja einfach auch nicht so durch die Gegend. So. Das ist vielleicht auch so ein Problem der Gesellschaft momentan, dieses aufeinander zugehen und fragen und auch wirklich zuhören. Machen wir vielleicht nicht mehr so, wie wir es sollten in dieser schnelllebigen Gesellschaft, wo sich stündlich, minütlich ja irgendwie alles immer ändert.
Christina, was bedeutet das Wort behindert für dich?
Behindert heißt einfach nur, für mich heißt es, von anderen behindert zu werden, von Gegebenheiten behindert zu werden. Weil, wie ich vorhin sagte, der Rollstuhl gibt mir Freiheit. Durch den Rollstuhl kann ich am Leben teilhaben und ich kann halt einfach auch Dinge experimentieren, machen. Und mein Lebensgefährte Michael, der sagt ganz oft, dass er den Rollstuhl vergisst. Und ich bin nur gebremst in meinem täglichen Leben, ich fühle mich probieren und Dinge ausexperimentieren einfach, wenn ich Gegebenheiten habe, die mich tatsächlich behindern. Und das heißt für mich behindert einfach quasi. Also wenn, ich weiß doch gar nicht, auf wie vielen Events ich durch die Hintertür gekommen gehen muss, weil vorne rote Teppich immer nur mit Treppen ist und nicht barrierefrei ist oder so. Ne, zum Beispiel. Also von so einem Ding werde ich tatsächlich behindert. Und das ist für mich Behinderung.
Das ist eine wunderschöne Antwort. Weil ich muss zugeben, wenn jemand sagt, das ist ein Behindertenparkplatz, dann hat das Wort für mich irgendeine komische Konnotation. Und das ist scheiße.
Ja gut, man muss ja irgendwie irgendeinen Namen von allen geben, dann ist es halt so. Ne? Aber ich sehe es halt einfach, ich will es halt lieber eher so sehen.
Von der anderen Seite quasi. Das ist schön und das stimmt ja auch. Genau so ist es. I like it.
Ganz philosophisch die Folge hier.
Ja, aber also genau so wünsche ich mir das auch eigentlich, weil ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, dann kommen wir jetzt auf den. Representation matters. Und ich sehe das so oft bei vor allem Freundinnen von mir, die auch mit beiden Beinen im Leben stehen, die alle Möglichkeiten haben, die eine gute Ausbildung haben, denen alle Türen offen stehen und die trauen sich ganz viele Sachen nicht. Und die trauen sich nicht am Ende des Tages, weil irgendwo der Funken Mut und Selbstbewusstsein fehlt. Und wenn aber jemand wie du offen spricht über Gedanken, über Resilienz, über Hürden, die du überkommst, dann habe ich die Hoffnung, dass jemand anders davon inspiriert ist und daraus was zieht und vielleicht das nächste Mal sich traut oder eben nicht zurückzieht. Weißt du?
Das ist ja, und ich zu unterbrechen, das ist genau der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit zurückgegangen bin. Als ich verunfallt bin, gab es eine Nachrichtensperre und dass niemand wusste, wie geht's mir, was ist überhaupt passiert. Jeder wusste, ich bin verunfallt, aber die Folge daraus wusste keiner. Ich war, also für mich wurde das damals gemacht von meinem Manager und Michael, aber es gab mir die Chance einfach auch für mich erstmal festzustellen, wer bin ich jetzt im Rollstuhl und was will ich mal machen. Und ich habe es im Krankenhaus auch halt immer erlebt, dass ich halt Menschen, nur weil ich bin, irgendwie mitnehmen kann einfach halt auch. Ne? Also dass die auf einmal motivierter waren, irgendwie in der Reha andere Sachen zu machen. Und so ist es halt eben auch jetzt, dass ich halt versuche in der Öffentlichkeit, also ich bin in der Öffentlichkeit einfach, um Menschen das zu zeigen, dass halt manchmal kann das Schicksal einfach sauhart zuschlagen, aber es ist an uns, was wir draus machen. Und ich bin auch einfach ehrlich, auch ich habe Scheißtage. Ne? Also ich will die nicht verheimlichen, weil die einfach zu uns dazugehören. Also nicht jeder hat jeden Tag Sonnenblumen auf den Augen und gell, ist Einhorn-Glitzer-Pferdchen so. Aber es gibt auch manchmal, wo es einen einfach auch wirklich anpisst. Ja, ja. So. Und so bin ich auch, das teile ich. Ich will einfach auch ehrlich sein, dass mich manchmal Dinge auch einfach anpissen, dass ich manchmal auch einen schlechten Tag habe. Aber es ist einfach, es ist okay, auch mal sich schlecht zu fühlen. Aber dann kommt es darauf an, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ja, und auch bei allen Frauen, die, wir Frauen sind viel zu schüchtern, ne? Auch. Ich weiß halt Dinge, ich weiß nicht, ob es nicht doch geschafft hätte, wenn ich es nicht einfach probiere. Nur wenn ich Dinge probiere, ja, weiß ich, ob ich es geschafft hätte. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten, zweiten Mal, aber beim dritten, ja, vierten und beim fünften, sechsten dann einfach voll. So.
Try again. Genau so. Und das ist so ein bisschen die Mission, die ich mit diesem Podcast verfolge. Einfach, wenn ein Mensch sich durch einen Satz in einer Folge irgendwie inspiriert fühlt, keine Ahnung, im Job nach dem Projekt zu fragen oder er sagt sich jetzt so, wie du, merkt sich deinen Satz. Es müssen alle da durch und ich kann einfach derjenige sein, der es am besten aushält. Geil. Also krass. Und du bist sicherlich auch ein Vorbild für Tausende von Leuten und ich würde aber gerne wissen, ob du auch ein Vorbild hast.
Ich tatsächlich nicht so ein spezielles, weil ich irgendwie schon immer gerne so von manchen Menschen so ein was Positives in mir gerne mitgenommen habe. Also meine Mama ist auch unheimlich stark und resilient. Wenn man diesen Podcast Halbe Kartoffel gehört hat, weiß man, ich bin Russlanddeutsche. Ja. Und dann aus dem wieder zurück nach Deutschland zu kommen, sich anpassen zu müssen. Die älteste Schwester, Sabine, die ist total irgendwie so kollegial. Die ist so, die arbeitet auch im Gesundheitswesen und Sozialwesen und die ist total sozial. Mit der kann man nicht mal lästern. Ne? Mit der kannst du nicht mal lästern. Boah, die Jacke, die ist voll hässlich da, die die anhat. No. Die Schwester immer so, ja, aber vielleicht findet ihr die voll toll, so, ne? Immer so, Mann, sag sie, ey.
Come on.
Das kann die nicht, ja, ne? Und dann habe ich so viele andere Menschen in meinem Umkreis einfach, wo ich da gerne einfach so tolle Sachen irgendwie mir einfach abgucke und für mich irgendwie auch gerne rüber machen würde. Weil wir halt, jeder Mensch ist toll auf eine ganz eigene Art und Weise und jeder hat irgendwas, was ganz, ganz Tolles halt für sich auch. Ja.
Und um den Zug noch ein bisschen weiter mitzunehmen, habe ich jetzt hier schon mal unten reingegriffen. Wir haben nämlich noch drei kleine Kategorien zum Schluss, wie so eine DFB-Pokalauslosung. Mhm. Und ich habe jetzt, kannst du sehen, schon mal, ich habe jetzt gesucht, eigentlich muss ich blind ziehen, aber ich wollte jetzt das Thema weiterführen, den Head Coach rausgeholt. Du hast gesagt, du hast kein Vorbild in dem Sinne, nicht ein spezifisches. Hast du aber vielleicht, wenn du jetzt nochmal so drüber nachdenkst, ein oder mehrere Head Coaches deines Lebens quasi, die für dich eine besondere Rolle gespielt haben?
Sicherlich meine Mama, meine Familie, die natürlich immer haben versucht, mit ihren Möglichkeiten einfach auch das mir zu ermöglichen, was ich hier machen konnte. Mein Lebensgefährte Michael, der mich immer gefordert hat, wenn es notwendig war, gefordert und gefördert hat quasi.
Gefordert in welcher Hinsicht? Da muss ich nachhaken.
Naja, also Michael ist immer so, der hat halt immer gern das Beste von mir immer gewollt. Also ich weiß noch, dass ich mal so einen Grand Prix gefahren bin und da gewonnen habe, runterkam und er total sauer war, weil ich taktisch total blöd gefahren bin. Jeder denkt sich, ey, so what, die hat gewonnen. Aber er wusste immer, nee, Taktik war blöd, das musst du einfach besser machen, du musst es besser lernen. So. Dann war es aber natürlich auch toll, dass man jemanden hat, der es verstanden hat und einfach auch dann im richtigen Moment einfach auch mal die Klappe gehalten hat, dann einfach nur umarmt hat. So. Also es ist schön. Und dann habe ich natürlich auch viele Trainer auch gehabt. Ich denke auch an Jochen Wilhelm, der ist leider gestorben vor 2 Jahren, an Krebs. Aber der war mein allererster Nationaltrainer und auch Heimtrainer für den Bahnradsport. Und er hat quasi mich selected in die Nationalmannschaft auch und hat da halt mit mir auch so viel, viel mitgearbeitet auch, gell? Und so sind es so, glaube ich, der engste so Personenkreis hat dann. Natürlich, klar, Trainer, die ich immer drumherum hatte, ob das mein erster Trainer war, der überhaupt gesagt hat, Tom, wir gehen mal zu einem Bundessichtungsrennen, dass ich dann selected werden konnte, oder auch die Team Züge, mit dem ich dann viele Weltmeistertitel gesammelt habe und auch 2 Olympiasieger geworden bin. Also sind schon so viele, viele Menschen. Und dann natürlich auch so 4, 5 enge Freunde, die auch einfach dann mal zugehört haben, wenn es halt da mal gerade blöd lief und einfach Verständnis gezeigt haben. Und dann aber auch meine Verrücktheit nach wie vor auch immer noch verstehen. Süß. Ja.
Deine Verrücktheit, fand ich schön. Das wird vielleicht ein kleiner Ausschnitt irgendwo. Ich bin verrückt. Auf der Karte am Anfang. So, nächste Kategorie ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Ganz schnell antworten. Are you ready?
Das kann ich richtig gut.
Glaube ich dir. Ja. Doch, kriegst du hin. Was war am nicesten? Gold 2012, Gold 2016 oder Bronze 2016?
Oh, das kann man nicht... Oh, scheiße. Das kann man nicht...
Das waren alles die Olympischen, by the way.
Ja, oh nee. Kann ich nicht kurz, weil beides so... beides unterschiedlich cool war irgendwie. Also vielleicht ist Rio 16, das olympische Goldmedaille in Rio 16, ein bisschen nicer. So ein bisschen
nicer. Ein kleines nicer. Bisschen. Ist okay. Ich, obviously, I'm just trying to tease you. Alle sind geil, ja. Aber ja. Okay, Gold 2016 in Rio, finde ich sehr gut. Nächste Frage ist, lieber mit oder lieber ohne Sattel?
Also ich sage, mit Sattel macht Fahrradfahren einfach mehr Spaß. Ja. Tatsächlich macht mehr Spaß.
Erzähl vielleicht noch mal kurz die Story, die dahinter steckt.
Ja, viele wissen vielleicht, dass ich 2016 Olympiasiegerin ohne Sattel geworden bin. Da ist mir im Fotofinish der Sattel abgefallen. Und das kommt so zustande, dass wir einen sogenannten Tigersprung machen. Das heißt, wir werfen unser Fahrrad in diesem Fotofinish-Phase, also nach vorne, dass das Fahrrad in der Sekunde schneller ist als wir mit dem Fahrrad. So, wenn man sieht, man vielleicht diese Radsport, die sich dann so ganz, ganz lang machen, das Fahrrad ganz weit vordings.
Ja.
Ist ein Impuls, den man aus der Hüfte gibt, so Tigersprung das Fahrrad vorwirft. Und ich muss den Tigersprung meines Lebens gemacht haben, dass ich so weit hinten war von der Position, dass mir tatsächlich einfach der Sattel abgefallen ist. Und das klingt echt lustig, aber wir haben im Fotofinish eine Geschwindigkeit von über 60 km/h,
so krass.
Eine Trittsequenz von über 140 und wir fahren Fixgear. Das heißt, man kann nicht aufhören zu treten und also man kann auch nicht stehend fahren eigentlich. Also drum war das gar nicht so ungefährlich auch. Ich habe Kraft meiner Wassersuppe irgendwie da mehr Glück als Verstand gehabt, das Kraft da zu halten.
Wassersuppe, das hätte ich noch nie gehört.
Nee, Kraft meiner Wassersuppe, nee.
Geil, den notiere ich mir.
Nee, ich habe mich gehalten und tatsächlich wusste ich nicht, wer gewonnen hat. Und eine halbe Runde später dachte ich, warte mal, wer hat denn eigentlich gewonnen jetzt hier, ich oder die andere da? Und sah dann schon Michael ganz jubelnd und schreien und springen und mein Bundestrainer, dann war klar, Alter, ich habe gerade ohne Sattel gewonnen. So Radsportler ohne Sattel, das ist verrückt.
Geil. Geschichte, die das Leben schreibt, Christina. Ja. Die nächste Frage ist, wird einem bei 11 Weltmeistertiteln irgendwann langweilig?
Nee.
Süß.
Nee. Einem wird nicht langweilig, weil jede Medaille hat eine ganz eigene Geschichte. Jede einzelne.
Glaube ich dir aufs Wort. Lieber eigene Barbie oder eigenes Buch?
Ja. Beides. Beides. Ich habe eine eigene Barbie. Es ist ein Award von Mattel, also von Barbie, dass man Mädchen erlaubt, größer zu träumen und nicht nur die Prinzessin zu sein, die gerettet wird, sondern man selber mal sein darf. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, was im März 2021 rauskommt. Also kann man schon vorbestellen auf Amazon und Thalia. Das heißt immer noch ich.
Werde ich gerne in die Shownotes hauen.
Ja, freue ich mich. Im März kommt es dann raus. Ja.
Das wird geil, glaube ich. Es erzählt wahrscheinlich deine Geschichte, wie du jetzt durchs Leben weitergehst, oder?
Auch. Also im Prinzip, wie ich geworden bin. Warum, weshalb, wieso? Natürlich auch Radsportanteil, aber ich möchte einfach, dass halt das kein Radsportbuch ist. Na klar, ist Radsport ein großer Teil meines Lebens, aber es ist für jeden verständlich und ich möchte, dass Menschen das Buch gelesen haben und wie mit dem Podcast hier jetzt einfach Dinge für sich dann lernen und mitnehmen können. Und wenn nicht, dann soll es keine Zeitverschwendung gewesen sein.
Ist es bestimmt nicht. Ganz sicher. Drück dir die Daumen. März.
Danke.
Dass da auch nichts dazwischen kommt. Vor allem radsportbedingt warst du auf der ganzen Welt unterwegs. Welches wäre dein Reiseziel Nummer 1? Jetzt Corona mal ausgenommen.
Das ist sehr schwierig. Oh, das ist sehr, sehr schwierig.
Du darfst auch 2 sagen, wenn du möchtest.
Ja, also ich mag tatsächlich auch diesen Vibe in Südamerika. Mhm. wenn man natürlich diesen europäischen Standard mal wegnehmen lassen kann, was so Sauberkeit und Krach und vielleicht auch dreifach verglasten Fenster angeht, so. Das ist da halt nicht. Ja, ich mag aber diesen Vibe einfach auch so und die Früchte schmecken da wahnsinnig cool. Ich war auch echt gerne in Südafrika, in Kapstadt.
War ich noch nie. Mann.
Und was ich auch empfehlen kann, da war ich jetzt im Januar das erste Mal, ist, ich mag Australien nicht ganz so gern irgendwie, aber Adelaide. Adelaide war auch super, super schön. Es ist so eine Mix aus, es ist eine Großstadt, aber als Dorf, du hast Weinberge in der Nähe, aber auch einen Strand und alles ist so in Reichweite. Also Adelaide ist auch wunderschön.
Reisen barrierefrei? How is that going?
Possible, nur mit mehr Planungsaufwand.
Okay. Aber das ist eine gute Antwort.
Sonst mache ich es, würde ich es ja nicht machen. Ich reise ja in Europa eigentlich mittlerweile alleine. Aber über europäisch, das geht alleine nicht wegen Pipi machen im Flugzeug. Die Toiletten sind nicht barrierefrei. Im Flugzeug. Krass. Also musste mich. Ich bin im Januar, als ich nach Adelaide geflogen bin, mit Michael geflogen. Und es war auch gut, es gibt zwar einen Bordrollstuhl, das sieht so ein bisschen aus wie eine Sackkarre, da sitzt man nicht drauf und dann kann man ins Klo gefahren werden, aber die Toilette ist nicht barrierefrei. Also ich komme mit dem Rollstuhl nicht auf die Toilette und habe natürlich auch keine Haltegriffe, um mich dann irgendwie ausschützen zu können und so. Das heißt, Michael hat mich dann auf Toilette gesetzt, ich habe dann mein Geschäft gemacht und bin dann wieder zurück an meinen Platz gefahren worden. Europäisch wird es quasi nicht gewollt, dass man so auf Toilette geht als Behinderter.
Was?
Von daher trinke ich einfach auch. Ja, es wird halt nicht gewollt und es ist halt einfach so quasi. Behalte es halt für dich. So. Und von daher europäisch trinke ich halt dann. Ich meine, beim Stundenflug muss man nicht unbedingt auf Toilette, kann man davor oder nach. Aber ich war letztens mal in Fuerteventura und dann sind insgesamt 6-Stunden-Flug, dann trinke ich einfach wirklich wenig.
Das ist ja krank.
Was auch nicht gesund ist.
Man kann das ja nicht immer planen, halt nicht ey.
Pipi machen muss, ja. So ist es.
Was?
Aber es geht mit gewissen Planungsaufwand.
Das ist krass. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich, im Nachgang. Hm? Was habe ich denn noch? Lieber zu Gast im TV oder auf einer Eventbühne einen deiner Vorträge halten?
Oh, das macht beides Spaß auch. Als Keynote-Speakerin ist es halt cool, wenn man total viel Emotionen geben und auch nehmen kann. Aber so Fernsehen macht halt auch Spaß, ne? So ein bisschen, es macht auch Spaß, ja. Also, ich war mal beim Bambi auch, durfte jetzt letztes Jahr eine Laudatio halten. Bambi ist irgendwie der deutsche Oscar. Da. Und das ist halt auch, ist halt auch schon schön, ne? So roter Teppich ist auch schön.
Ja, glaube ich dir. Pass auf. Und meine nächste Frage ist, Bambi oder Laureus-Gala?
Oh. Oh, ich glaube, Laureus und nicht der Bambi. Wobei Bambi natürlich cool ist, man sieht total viele allgemeine Stars halt, so was Medien angeht. Aber dieses Gefühl beim Laureus ist einfach geil, weil ich mich da auch im Rollstuhl total akzeptiert fühle und auch wertgeschätzt von dem, was ich halt mache. Beim Bambi ist es halt eher so, dann hast du halt Gespräche von wegen, oh, es ist ja voll cool, dass du da bist. Nicht im Sinne von, es ist geil, was du wieder ein Leben jetzt meistert, sondern eher von wegen, oh, auf dem roten Teppich mit dem Rollstuhl, du bist ja aber ganz tapfer. So. Ja. Und beim Laureus hast du einfach so Menschen, die einfach so krass sind, was die machen. Vor 2 Jahren hat einer gewonnen, der ist einfach auf dem Himalaya-Aufstieg, hat der dem Jüngeren seine Klamotten gegeben, dass er der irgendwie überlebt, hat deswegen seine Beine verloren. Ne? Also er hat seine Beine verloren, weil er seine Klamotten Jüngeren gegeben hat und ist dann ein paar Jahre drauf auf Krücken, also auf Prothesen, da halt hoch. Und das ganze Metall, was sich verändert, der hatte auch so pro Temperatur und Höhenanstieg die Prothese mal verändern müssen. Oh. Also der ist auf Prothesen den Himalaya hochgeklettert. Oder, denke ich, bin ich ein ganz kleines Licht. Und das ist ein ganz, ganz geiler Vibe beim Laureus Award.
Geile Antwort. Kleiner Funfact an der Stelle, ich habe dich das erste Mal nämlich auf dem Laureus Award in diesem Jahr gesehen, im Februar. Und du hast nämlich so geil gedanced bei der Afterparty und ich wollte eigentlich unbedingt dich fragen, ob du Bock hast auf den Podcast, ich habe mich nicht getraut.
verrückt. Verrückt. Ich war ja auch, siehst du, beim Popowacken, ich war in meiner Mut.
Ja,
auch.
Voll. Was,
ich war echt? In meiner Mut beim Dancen.
Du warst im Vibe, das habe ich ganz genau gesehen. Und die letzte Frage, so also ein bisschen daran anschließend, du bist krass rumgekommen, hast 1 Million heftige Menschen auch kennengelernt. Wer denn jetzt so vielleicht der heftigste Mensch, der dir einfällt, den du kennengelernt hast? Oh, wird auch nicht bewertet, einfach Bauchgefühl. Hau raus.
Oh, das kann ich, das ist auch so, es ist wie Vorbild, kann ich nicht beantworten, okay. Weil das viele ganz krasse, verrückte Menschen irgendwie auch ja, so gibt, voll. Weißt du? So, es ist so, das ist der Hammer, so von Schauspielern, die man so kennengelernt hat, wo man Geschichten jetzt persönlich kennt, die so gar nicht so offiziell sind, wo man denkt, boah, krass, ne? Von, wie gesagt, der Mann in Prothesen, der da auf den Malaya hochklettert und denkst, Alter, wie bitte?
Weißt du, wie der heißt? Den google ich mal nachher.
Nee, musst du mal googeln. Ich weiß nicht, der ist Chinese, glaube ich, auch. Von daher,
kann ich nicht
aussprechen. Nee. Also, das ist auch das Schöne, dieses, wenn wir bei Diversity sind, dass Menschen einfach so unterschiedlich sind. Und es ist total toll. Und ich genieße das total, so ganz, ganz, ganz viele Menschen kennenzulernen, voll. Die ihre ganz, ganz eigene verrückte Geschichte haben. Und von daher kann ich gar nicht sagen, der eine Mensch ist so krass, weil ich so viele krasse, krasse, coole Menschen kennengelernt habe.
Fair. Um kleiner Shoutout an die Zuhörer, wenn ihr es wissen wollt, checkt einfach mal Christinas Instagram-Account ab. Da sind die meisten Leute auf jeden Fall abgebildet.
Oh.
Und last but not least, die kleine Runde Einwurf. Hast du dir ein Thema überlegt, über das wir nochmal sprechen sollen, das ich vielleicht vergessen habe, das dir am Herzen liegt?
Nee, dann haben wir genau schon drüber gesprochen, dieses, wie man mit andersartigen Menschen einfach auch umgeht. Und da meine ich halt nicht nur ich im Rollstuhl oder behinderte Menschen, sondern eher halt auch groß, klein, dick, dünn, schwarz, ja. Schwarz, weiß, schwul, nicht schwul, lesbisch, wie auch immer. Also, was ich immer sagen möchte, ist halt, ist es doch schön, ist, dass wir so eine diverse Gesellschaft haben, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Meins speziell sieht man da einfach halt auch deutlicher als manch anderes. Aber es ist doch eigentlich cool, und ich sage auch mal als Beispiel, es wäre doch langweilig, wenn jeder meine Klamotten anhätte. Weil dann wäre ich ja nicht mehr, ja. Ne? Dann hätte jeder selber an. Das ist doch voll langweilig. Von daher ist es schön, dass wir so unterschiedlich sind. Und dann als Einwurf einfach halt auch so, gibt Liebe, dann kriegt der ganz viel Liebe zurück.
Voll. Oh, das ist wunderschön, Christina. Und einfach so offen sein und eben einfach Menschen mit einem reinen Herzen begegnen und fragen und sich trauen und davon ausgehen, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass die Menschen gut sind.
Ich bin ja fest überzeugt, dass ich alles im Leben irgendwie auch schon, dass sich alles im Leben irgendwie richtet. So,
ja.
Da, ist es so, vielleicht war ich mal als Lied immer so totaler Pessimist, wo ich gesagt habe, ich werde nie mehr Weltmeister, ich muss ganz, ganz viel dafür machen. Aber ganz am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass sich alles schon richtet, wenn man irgendwie so, wenn man dran glaubt. So. Also ich glaube voll irgendwie ins Gute im Leben.
Wunderschön. Ich danke dir unfassbar für diese Zeit, für deinen Input, für auch die philosophischen Antworten, die ich sehr zu schätzen weiß. Und zu guter Letzt, ich hoffe, das ist in Ordnung. Eine andere Gesprächspartnerin hat mal gesagt, das ist der Podcast, in dem ich alles abgebe. Du darfst, ich wollte gerade fast musst sagen, die Folge auch nochmal schließen mit so einem kleinen Pep-Talk an die Zuhörer. Warum lohnt es sich, an sich zu glauben, Mut zu haben im Leben, durchzuziehen, nicht aufzugeben?
Wie gesagt, bin immer so, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden gedacht. Ich würde es aber gern nicht so negativ befassen, sondern wer soll denn sonst an mich glauben? Also ich muss ja zuerst an mich glauben. Und wie wir auch schon gesagt haben, dass traut euch, nur wenn wir Dinge probieren, wissen wir, ob wir es geschafft haben. Und das ist so irgendwie mein Lebenskredo. Lasst euch nicht sagen, was man nicht kann, denn darum heißt ein Buch quasi auch so, immer noch ich, nur anders. Es geht alles, jeder aus seiner Art und Weise. Es geht alles, probiert euch aus, seid lustig und es richtet sich schon, es wird schon.
Perfekt. Tausend Dank, Christina. Wirklich.
Danke.